zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Mal hier im Zoom-Kanal der Katholischen Akademie in Bayern zum Akademiegespräch am Mittag unter der Überschrift Habemus Papam Ecclesia Quo Vadis. Ich hoffe, alle können mich verstehen und sind technisch soweit mit uns verdrahtet, wie Sie das wünschen. Ja, Robert Prevost ist inzwischen schon doppelt so lange Papst wie bei unserer letzten Runde vorige Woche. Das heißt, wir haben jetzt schon deutlich mehr Reden und Signale von ihm zur Verfügung, um die eine große spannende Frage, die sich im Moment auf der ganzen Welt alle stellen, etwas genauer einzuschätzen, was mag in diesem Pontifikat auf uns zukommen. Es kann immerhin 2 Jahrzehnte dauern. Wir haben es also mit einer Frage von weltgeschichtlicher Bedeutung zu tun. Bei der Beantwortung, wir machen das über viele Wochen hinweg schrittweise, wer es letzte Woche verpasst hat, unser Gespräch mit Bischof Bedford Strom und Pater Butlock ist online auf unserem YouTube-Kanal bzw. in der Mediathek noch zu finden. Das kann ich wärmstens empfehlen. Heute in der zweiten Runde helfen uns folgende zwei Personen bei der Beantwortung. Zuerst begrüße ich Frau Professor Dr. Johanna Rahner, Ordinaria für Dogmatik, Dogmengeschichte und ökumenische Theologie in Tübingen und Trägerin unseres ökumenischen Preises, der jetzt ganz bald Anfang Juni das nächste Mal verliehen wird, und zwar diesmal an den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus den Ersten. Da seid ihr beide in guter Gesellschaft. Wir sind hier schon in heller Vorfreude und Aufregung über diesen großen Besuch. Dir, Johanna, besten Dank fürs Zuschalten und herzlich willkommen in unserer Runde. Der zweite Gast, den wir heute hier haben, ist genau wie Patriarch Bartholomäus griechisch-orthodoxer Konfession. Es ist Professor Dr. Stephanos Athanasiou, Ordinarius für Dogmatik, Ethik und ökumenische Theologie. Er lehrt hier in München als Nachfolger von Professor Fletzis. Wir haben ja hier in München das ganz, ganz große Glück, dass nicht nur die evangelische und die katholische Theologie vertreten sind, sondern auch die orthodoxe Theologie eine eigene Ausbildungseinrichtung hat, die übrigens am übernächsten Wochenende ein großes Symposium zum 1700-jährigen Jubiläum des Konzils von Nicea veranstaltet. Bitte richte doch auch den Kollegen Professor Benger und Professor Nikola Koppoulos und allen anderen Beteiligten meine besten Wünsche für ein gutes Gelingen aus. Ich sehe auch Apostolos Malamousis ist unter dem Teilnehmern, auch Ihnen ein herzliches Willkommen in dieser Runde, vor allen Dingen aber dir, lieber Stephanos, vielen Dank, dass du das so kurzfristig möglich gemacht hast und danke auch an deinen Assistenten, der dich genau deswegen heute Mittag in deiner Vorlesung vertritt. Herzlich willkommen auch an dich.
Ja, ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Es ist schön, dass wir dieses Spektrum heute haben. Wir hatten übrigens schon letzte Woche festgestellt, dass es leider auf Zoom an dieser Stelle keinen Applaus gibt. Aber wer möchte, kann ja mal versuchen, ob er unten in der Fußzeile bei Zoom unter Reagieren so dieses Applauszeichen findet. Dann kann man das auch stumm signalisieren, dass man sich freut, dass die Gäste da sind. Also wir haben heute unseren inhaltlichen Schwerpunkt bei der Dogmatik und bei der Ökumene. Ganz kurz noch ein Wort zum Ablauf für die erste ungefähr halbe Stunde, kann auch die längere halbe Stunde werden, habe ich Fragen vorbereitet. Danach sind Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, eingeladen, Fragen zu stellen. Das ist ja hier keine Fernsehsendung, sondern eine Bildungsveranstaltung. Melden Sie sich am besten da unten, deshalb habe ich das auch gerade schon mal üben lassen, über diese Fußzeile. Da gibt es einen Button, da steht Hand heben. Das ist besser, als wenn Sie das mit Ihrer rechten Hand tun, weil es erstens erhalten bleibt, bis sie drangenommen werden, und weil wir zweitens daran auch erkennen können, in welcher Reihenfolge sie sich gemeldet haben. Also wenn es dann nachher in die Diskussion geht, dann gerne diesen Button benutzen. Und kleiner Tipp, benutzen Sie ihn früh, denn es ist so eine Art Naturgesetz, dass die meisten sich 5 Minuten vor Schluss mit ihrer Frage melden wollen. Und dann kann es passieren, dass wir gar nicht mehr alle drannehmen können. Ja, zum Thema. Vorige Woche hatten wir schon eindringlich darüber diskutiert mit Bischof Bedford Strom und Pater Butlock über diese ganz überraschende Konstellation. Es hat ja geheißen, es gibt Lager im Konklave, die einander ja nicht gerade feindselig, aber doch antagonistisch gegenüberstehen. Und man hatte erwartet, dass es ein langes Konklave gibt, bis sich diese Lager auf einen vielleicht Kompromisskandidaten verständigt haben. Was dann passiert ist, ist ein Kandidaten, den weniger auf dem Schirm hatten, und alle sind restlos begeistert. Von vorne nach hinten und von rechts nach links, wenn ich das so überspitzt sagen darf. Und auch die ersten Signale von Leo gingen ja in verschiedene Richtungen. Im Inhalt hat er sich stark an Franziskus orientiert, im Outfit sage ich mal eher an Benedikt. Jetzt sammeln wir natürlich weiter und gucken, wo steht er denn kirchenpolitisch? Ich will das nicht auf diese Frage reduzieren, aber wo steht er quasi in seiner Welche Färbung wird er seinem Pontifikat geben wollen? Inzwischen wird er in etlichen Medien als Reformer tituliert. In den letzten Tagen ist mir das verstärkt aufgefallen. Meine erste Frage an dich, Johanna, ist Leo der 14. ein Reformer?
Das ist eine gute Frage. Also ich beobachte auch ein
Danke.
bisschen die Szene und denke, es gibt bestimmte Signale, die in eine Grundrichtung gehen. Und ich glaube, schon die Namenswahl, da sind wir schon sozusagen beim ersten Signal, das er gewählt hat, das hat ja eine ganz starke sozialpolitische und gesellschaftliche Konsequenz, sich mit diesem Namen dann an sozusagen selber zu titulieren und damit auch zu identifizieren. Ist fast schon, also nicht ganz so eindeutig beziehungsweise offensichtlich wie bei Franziskus. Aber wenn man den amerikanischen Kontext anguckt, dann merkt man sehr stark eine Gesellschaft, wo dann schon eine Krankenversicherung, staatliche Krankenversicherung als Kommunismus gilt, die dann mal mit der katholischen Soziallehre zu konfrontieren und damit mit dem Titel Leo, dem 14., das ist ein ganz, ganz starkes gesellschaftspolitisches Signal. Also eine Richtung würde ich sagen, in Kontinuität zu Franziskus. Tatsächlich, also katholische Kirche nicht nur aufs Beten zu beschränken, sondern auch Politik und zwar in Bezug auf soziale Gerechtigkeit, auf globale Herausforderungen etc., das weiterzuführen. Das sieht man eindeutig. Ob er da jetzt Reformen anstößt oder eher sozusagen Dinge aus der Tradition der katholischen Kirche mal wieder in den Vordergrund hebt, die genauso wichtig sind. Also man kann ja auch mit guten traditionellen Argumenten sozusagen eine gesellschaftspolitische Revolution herausholen aus der katholischen Soziallehre. Also da würde ich gar nicht das so aufteilen wollen. Was jetzt so die Binnentheologe oder die binnenkatholischen Fragestellungen angeht, ich fand jetzt spannend, es gab eine Ansprache im Laufe der letzten Tage, wo er tatsächlich auch über katholisches Lehramt und katholische Doktrin gesprochen hat. Und da fand ich jetzt als Theologin es faszinierend, wenn er sagt, also das katholische Lehramt ist eine Diskursgemeinschaft, könnte
Da
man
würde ich
sagen.
wahnsinnig gerne nachher nochmal vertiefend drauf
Ja,
kommen. Das ist
gerne.
eines der
Also
Kapitel, die ich mir vorgenommen
in
habe.
der Hinsicht ist das Potenzial sozusagen des Revolutionären vielleicht doch ein bisschen da ist. Also das kommt immer darauf an, wie man die beiden Begriffe Tradition und Revolution sozusagen abgrenzt. Aber da hat er beide Seiten. Deswegen ist er ja auch gewählt worden, also dass er irgendwie beide Seiten repräsentieren kann. Vielleicht noch
Ja,
ein
vielen
Punkt,
Dank.
leichte Skepsis. Wenn alle begeistert sind, dann stimmt meistens was nicht. Aber warten wir es ab. Also die 100 Tage kriegt er erstmal, um sich zu
Die kriegt er
bewähren.
erstmal. Ja, vielen Dank. Die zwei Themen, die du hauptsächlich angesprochen hast, werden wir gleich nochmal vertiefen können. Danke aber für deine Einschätzung, Stephanos. Mich würde jetzt deine Perspektive interessieren. Und zwar erst einmal dein ganz eigener persönlicher Eindruck. Wie hast du das Konklave erlebt? Wie hast du die ersten Schritte erlebt? Du bist ein orthodoxer Christ, aber mit einschlägiger Rom-Erfahrung. Also unser Laden ist dir nicht unvertraut. Da würde mich einfach mal ganz persönlich auf der Ebene interessieren. Wie schaust du als orthodoxer Christ mit einer Liebe nach Rom, sage ich mal, auf diese ganzen Vorgänge, die wir gerade alle so gebannt verfolgen?
Ja, natürlich habe auch ich sage jetzt mal, auf die Loggia geschaut, wer da jetzt erstmal verkündet wird und wer dann auf den Balkon kommt. Gut, der Name war mir bekannt, aber ehrlich gesagt, ich hatte noch nie was wirklich von ihm gelesen oder irgendeine Aktion von ihm wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem jetzt in der Ökumene, in der orthodox-katholischen Ökumene. Aber seine ersten Zeichen, die er jetzt gezeigt hat, er ist offen, ja, also auch die großen Zeichen, die er in den letzten Tagen gezeigt hat, dass er einerseits also alle Religionsführer beziehungsweise alle Vertreter der Religionen, die anwesend waren bei der Inthronisation, empfangen hat, aber dann auch nochmal in einer Privataudienz mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus in Kontakt gekommen ist, dort auch nochmal bekundigt worden ist, dass das, was mit Franziskus schon angeplant war, nämlich das große Nicäa-Treffen in Nicäa, dass er das machen möchte. Ja, das sind Zeichen, die doch zeigen, dass er Ökumene freundlich ist und auch der Tradition, die bei Franziskus, aber auch schon vorher, würde ich sagen, bei Benedikt und Johannes Paul II. Auch schon angegangen worden ist, fortsetzen wird, was den Dialog angeht und besonders auch das, was natürlich uns jetzt hier interessiert, den orthodox-katholischen Dialog. Das sind schon mal gute Zeichen. Vielleicht das, was du vorhin auch noch mal gefragt hast, also dass alle begeistert sind. Ich erinnere mich noch auch damals bei Benedikt, waren alle sehr begeistert am Anfang, dass endlich ein deutscher Papst mal wieder Papst wird. Und es gab sehr, sehr viele positive Stimmen am Anfang, die dann natürlich auch, wie wir alle wissen, gekippt sind. Deshalb, also es ist noch mal am Anfang immer eine Euphorie, aber wenn es dann ums Eingemachte geht, wie man so schön auf Deutsch sagt, dann wird, bin ich mir sicher, auch Leo, wie jeder, also egal wer auf einem Verantwortung trägt in der Kirche oder darüber hinaus, wird es nicht jedem recht machen können. Und da wirklich ein Pontifex zu sein, ist natürlich nochmal eine große Herausforderung, die vor allem natürlich der Bischof von Rom, der die katholische Kirche weltweit zu führen hat, mit verschiedenen kulturellen Einflüssen, theologischen Strömungen und so weiter. Das ist eine große Herausforderung. Und da sind wir natürlich alle gespannt, wie er diese Funktion des Pontifex ausüben wird.
Wie würde denn, wenn du jetzt versuchst, die Position der Gesamtorthodoxie, wenn es so etwas gibt, einzunehmen, was wäre denn das Eingemachte, an das es dann geht? Also was wären Reformen oder sagen wir mal, was wären Schritte, die Rom gehen müsste, damit der Weg zur echten kirchlichen Einheit wahrscheinlicher wird? Wir wollten das ja bis 2054 hinkriegen, wenn es irgendwie geht, nicht?
Ja, das wäre natürlich ein sehr symbolisches Datum, obwohl natürlich man ein Fragezeichen setzen muss, ob das wirklich, also 1054, das Jahr der Spaltung ist. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Das würde jetzt nochmal eine andere Diskussion eröffnen. Aber es ist natürlich ein symbolisches Datum. Gut, die große Frage ist natürlich, die Ost und West schon immer beschäftigt hat, wie die Ausübung des Primats und des Bischofsamtes, des Bischofs von Rom für die Weltkirche zu interpretieren ist, beziehungsweise theologisch zu deuten ist. Das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, der dann, wenn der gelöst wird, eigentlich fast alle anderen Probleme lösen könnte. Also auch das Problem, wo man immer sagt, das ist auch das große theologische Problem, das Filioque zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch angehängt mit der Frage, ob der Bischof von Rom beziehungsweise Rom im Alleingang einen Text eines ökumenischen Konzils einfach so ändern darf oder Zufügungen machen darf oder ob das auch in einem Konsens geschehen muss. Ja, also man sieht wirklich, dass die Frage nach der Interpretation des Bischofsamtes beziehungsweise des Bischofs von Rom, ein Knackpunkt in der orthodox-katholischen theologischen Debatte auch in Zukunft sein wird. Aber man muss auch sagen, die Theologenkommission, die internationale, die sich mit dem Thema beschäftigt, orthodox-katholisch, sitzt ja schon seit ein paar Jahren dran. Das erste Jahrtausend wurde jetzt versucht, irgendwie zu deuten. Ja, man ist jetzt auch im zweiten Jahrtausend dran gewesen und es wird sicherlich weitere, ja, theologische Feinfühligkeit gebrauchen und vor allem Verständnis auf beiden Seiten, um da eine Lösung finden zu können.
Jetzt hast du gesagt, es kommt auf die Ausübung des Amtes an. Ich würde das gerne noch ein bisschen verschärfen. Das ist ja nicht nur die Ausübung. Da hat man im Moment den Eindruck, dass er es auf eine Art und Weise ausübt, die allen gefällt. Es geht ja auch um den theologischen Charakter des Amtes selbst, der nicht nur an der Ausübung liegt, sondern der einfach rechtlich vorliegt. Und da würde ich dich gerne fragen, weil du dich mit der Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, befasst hast. Und er hat ja, ich glaube, im Jahr 1978 oder wann es war, einen ganz, ganz entscheidenden Satz publiziert, nämlich dass im Falle der Einheit zwischen katholischer und orthodoxer Kirche an Primatslehre nicht mehr von den Orthodoxen erwartet werden muss und kann, als das, was im ersten Jahrtausend gelehrt und gelebt wurde. Als er Papst wurde, dachte ich, super, wenn er das jetzt, wo er es kann, wo er Papst ist, umsetzt, dann wären wir da, dann wäre dieser gordische Knoten einmal gelöst. Das hat er leider nicht gemacht. Du kanntest ihn persönlich und hast eben auch wissenschaftlich über ihn gearbeitet. Deshalb würde mich da auch deine Einschätzung interessieren. Warum ist er diesen Schritt als Papst nicht gegangen?
Ja, die orthodoxe Kirche hat natürlich damals Erwartungen gehabt, also nicht nur du, sondern auch viele orthodoxe Theologinnen und Theologen und darüber hinaus, dass da jetzt wirklich Schritte gemacht werden. Aber wie du auch gesagt hast, diese Schritte sind ausgeblieben. Ich habe ihn mal persönlich darauf angesprochen, wie er das überhaupt sieht, also seinen damaligen Vorschlag mit seiner heutigen Einstellung. Und ich weiß noch, dass er damals geantwortet hat, ja, auch ein Papst ist an die Tradition gebunden und er darf nicht einfach so seine persönliche Meinung immer zum Vorschein bringen, sondern muss sein Ich unter dem Wir der Kirche stellen, ja, und im Dienst des Wir in der Kirche. Das war damals seine Antwort. Natürlich aber, das ist es so, und das sieht man natürlich, dass auch jeder Papst sein persönliches Ich einbringen kann und ein bisschen deutlicher einbringen kann. In dem Sinne könnte man darüber natürlich diskutieren, inwieweit das Ich eines jeweiligen Papstes unter dem Wir der Kirche gestellt ist oder nicht und inwieweit er sich selbst einbringen kann. Das ist auch ein großes Fragezeichen, beziehungsweise auch, ich kann mir vorstellen, eine Schwierigkeit eines jeden Papstes, einerseits seine eigene Ideologie, seine eigene theologische Richtlinie, aber doch versuchen, ich sage jetzt mal ganz einfach, den Laden in Einheit zu halten, ja, mit diesen verschiedenen.
Siehst du oder sieht die Orthodoxie Anzeichen dafür, dass Leo der 14. in dieser Frage anders denkt als Benedikt der 16.?
Gut, es ist natürlich noch abzuwarten, es ist noch sehr, sehr früh. Aber die ersten Zeichen, wie er kollegial umgegangen ist, das fand ich schon sehr starke Zeichen. Also, dass er direkt nach der Wahl, ich glaube, nach meinem Wissen hat es kein anderer Papst direkt so gemacht, dass er sich mit den Kardinälen allen getroffen hat, ja, und gleich auch diskutiert hat und ihre Meinung nochmal konsultiert hat. Ich glaube, das ist nochmal ein Zeichen der Kollegialität, dass er sich sozusagen als Papst versteht. Also ich gehe nicht davon aus, dass Leo der 16. jetzt vollkommen das Papstamt orthodox interpretieren wird, im Sinne eines Primus inter pares. Aber ich glaube, seine Erfahrung, seine pastorale Erfahrung, die er hat in Gebieten der Welt, wo die katholische Kirche nicht die Mehrzahl ist, das ist natürlich auch nochmal wichtig, ja, diese Erfahrung. USA, gut, in Lateinamerika ist ein bisschen anders, aber eben auch diese Erfahrung ist eine wichtige, dass er von einem Kontext kommt, USA, wo die katholische Kirche, genau wie die orthodoxe, ganz nebenbei gemerkt, in einer Minderzahl
Ja,
lebt.
ja. Johanna, dann würde ich jetzt genau das abrufen, was du vorhin schon mal angeteasert hattest.
Darf ich noch dazu? Darf ich
Klar,
noch dazu?
natürlich.
Ich glaube, es ist nicht nur die Erfahrung sozusagen, dass man als katholische Konfession in der Minderheit ist, sondern ich würde gerne seine Ordenstradition mit einbringen.
Stimmt, auch
Da habe ich
nochmal.
gleich die evangelischen Geschwister dabei, die haben ja auch, berufen sich ja auch auf einen Augustiner. Eremiten, beziehungsweise also Martin Luther. Aber jetzt nochmal dazu, er bringt natürlich, gerade was das Thema Synodalität angeht, die Ordenstradition eines eigentlich synodal bis zu demokratischen Abstimmungen organisierten Orden mit. Und wenn er die Erfahrung tatsächlich auch sozusagen in der Organisationsstruktur der katholischen Kirche einbringt, dann haben wir letztendlich den Beleg dafür, dass solange die katholische Kirche nach innen nicht in Ordnung ist, es in der Ökumene auch nicht funktioniert. Aber wenn sie nach innen sozusagen diesen synodalen Charakter, dieses Austarieren und diese Grundvollzüge dann sozusagen einbringt, dann hat das massive Auswirkungen auf die Ökumene. Nicht nur mit der Orthodoxie, mit Sicherheit auch mit den Kirchen der Reformation. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich am Anfang, auch mit der vorhin schon eingespielten Ansprache an die Repräsentanten und Repräsentantinnen der Weltreligion und der anderen Konfessionen, das hat er genau angesprochen, dass Synodalität ein unheimlicher Effekt ist auch auf die Ökumene. Und damit also sozusagen die binnenstrukturelle Frage des, wie organisiert sich katholische Kirche auf Zukunft hin als Weltkirche, massiven Einfluss auch auf die Außenwirkung im ökumenischen Feld hat. Also das muss man dann noch mitbringen und dann sagen, wenn die
Ja.
Erfahrungen anders sind, wenn die
Ja,
synodal sind innerhalb
letztendlich.
seines Ordens, dann wird es auch entsprechend eine andere Wirkung nach innen haben können.
Jetzt ist es ja so, dass es bei uns seit dem Ersten Vatikanischen Konzil eben dieses Abwägen, von dem du sprachst, dieses Synodale, auch echte Macht teilen, nicht mehr vorgesehen ist in unserer dogmatisierten kirchenrechtlichen Struktur. Und das ist auch genau das, denke ich, wie du sagtest, Stephanos, Papst Benedikt der 16. meinte, er kann da nicht seine eigene Meinung reinbringen, sondern er muss sich an das halten, was die Kirche vorlegt. Jetzt ist es so, dass eben, Johanna, du hast mich darauf hingewiesen, es war an mir vorbeigegangen, weil ich am Sonntag mit der Familie unterwegs war, aber er hat am Samstag vor der Stiftung Centesimus Annus pro Pontifice eine Rede gehalten, in der er genau über den veränderlichen Charakter der Lehre und auch über die folgende Ausübung des Lehramtes gesprochen hat. Frau Schilling, danke, Sie blendet gerade den Link ein und ich kann allen Teilnehmenden das nur empfehlen, sich wenigstens diese Vatican News-Meldung mal durchzulesen. Also er beschreibt das Lehramt da als einen gemeinsamen Erkenntnisweg, der von Forschung, Hypothesen, Erfolgen und Irrtümern geprägt ist. Er sagt, Indoktrinierung ist unmoralisch, man muss neue Stimmen hören, sich nicht vor Wandel scheuen. Einen Satz zitiere ich wörtlich. Er ruft die Stiftung auf, beteiligen Sie sich aktiv und kreativ an der Weiterentwicklung der Soziallehre, also auch Lehre immerhin, gemeinsam mit dem Volk Gottes. Das sind ja starke Signale. Glaubst du, dass sich da im Verständnis seines eigenen Lehramtes etwas grundlegend wandeln könnte? Vielleicht gar nicht ans Orthodoxe, aber an das Katholische vor 1870 anknüpfend.
Ich fange mal mit der Binnensicht an. Ich glaube, wir haben ja dieses Dokument Bischof von Rom, also aus dem Dikasterium zur Förderung der Einheit. Und da ist ja das zentrale Problem, zumindest der Texte, die da zusammengefasst sind, ist das 19. Jahrhundert und aus dogmengeschichtlicher Hinsicht, also theologisch-wissenschaftlicher Einsicht, ist das der Sonderweg. Also nicht die Geschichte davor, auch nicht sozusagen die Ausübung im ersten Jahrtausend, sondern der Sonderweg und damit die Extremisierung des katholischen Systems findet im 19. Jahrhundert statt. Und dass da eine Wende sozusagen notwendig ist. Das ist theologisch-wissenschaftlich eindeutig. Es ist auch in den ökumenischen Dialogen entsprechend artikuliert als Pro oder zumindest das Problem artikuliert und dass wir da ganz dringend dran müssen. Das merken wir in den ganzen sozusagen binnenkatholischen Diskursen sowieso in den letzten Jahren. Da ist das Stichwort synodale Kirche einfach nur sozusagen ein Platzhalter für diese ganzen Diskussionen und dass das mal in strukturelle Veränderungen dann und andere Prozeduren umgesetzt werden muss. Da, das höre ich so, dass man das eigentlich von ihm als entsprechend sensibler und auch im Kirchenrecht, also für die Relevanz der rechtlichen Strukturen, auch sensibler Mensch, dass man sich da sozusagen Dinge erwartet. Das ist jetzt sozusagen offenes Geheimnis. Mal gucken, wie es sich entwickeln wird. Und noch einmal, das hat massive Auswirkungen dann auf die ökumenische Frage. Ganz massiv.
Vielleicht dazu ganz kurz. Ich finde es sehr, sehr spannend immer, dass vor allem in der katholischen Kirche im Moment die Synodalität eben sehr, sehr stark diskutiert wird, auf allen Ebenen. Umgekehrt in der Orthodoxie die Primazialität viel mehr diskutiert wird. Und in diesem Sinne die Hausaufgabe des orthodox-katholischen Dialogs, die damals in Ravenna 2007 und 9 Jahre später dann in Chieti, gab es ja eine Hausaufgabe an beide Kirchen, sage ich immer gerne, ja. Einerseits die Entdeckung der Primazialität für die Orthodoxie, der Synodalität für den Katholizismus. Und in dem Sinne sieht man, dass man diese Hausaufgabe wirklich macht. Also ich finde es erstaunlich, dass man das wirklich so macht und im Moment in der Orthodoxie sehr stark diskutiert wird, was bedeutet eigentlich Primus inter pares? Was ist die Funktion des ökumenischen Patriarchen für die Gesamtorthodoxie? Was bedeutet es, ein Primat zu haben? Umgekehrt in der katholischen Kirche eben die Synodalität. Und ich glaube, diese innerkirchlichen Diskussionen, wie auch Kollegin Rahner gesagt hat, sind sehr, sehr wichtig, auch für die Ökumene, weil wenn wir erst wirklich das lösen, was bedeutet für die Orthodoxie, innerhalb der Orthodoxie ein Primus zu haben und umgekehrt Synodalität in der katholischen Kirche, werden wir im Dialog dann wirklich auch Schritte machen können, also ernsthafte Schritte machen können.
Das ist ein schöner Gedanke. Also wenn bei uns immer das Primus betont wurde und bei euch das Inter pares, könnte man quasi versuchen, reziprok den jeweils anderen Aspekt stark zu machen. Ja, das gefällt mir sehr. Ich möchte das Thema gerade mal wechseln und zwar nochmal möchte ich speziell auf seine nordamerikanische Herkunft zu sprechen kommen, die ja eingebettet ist in einen Kontext, in dem wiederum die katholische Soziallehre oder die vorhin schon anklang, eine große Rolle spielt und an die er ja auch anklingt mit seiner Namenswahl. Johanna, du hast mir im Vorgespräch gesagt gestern, die Namenswahl war ein amerikanisches Signal. Wir denken ja immer, wenn wir katholische Soziallehre hören, eher an Bischof von Ketteler und die anderen deutschen Akteure oder mitteleuropäischen. Kannst du ein bisschen was zum Hintergrund in den USA zur Zeit Leos des 13. erzählen?
Das ist eines der Ergebnisse. Es gibt ja dieses große Projekt von Hubert Wolf zur Indexkongregation. Also welche Verfahren, was da an neuen Gedanken des 19. Jahrhunderts sozusagen als gefährlich empfunden wurde, wo die Leute dann zum Teil indiziert oder mit Lehrverbot sozusagen belegt wurden. Und da ist innerhalb tatsächlich der US-amerikanischen Katholizismus tatsächlich die soziale Frage dominant. Also bis hin tatsächlich zu sozialistischen Bewegungen. Das ist typisch für das 19. Jahrhundert. Und die werden als gefährlich betrachtet, aber man sieht gleichzeitig, dass ein sozusagen rigoros sich durchsetzender Kapitalismus, also mit den entsprechenden sozusagen Konnotationen des 19. Jahrhunderts, Proletariat, es kostet Leben, es ist völlig, also außer Rand und Band, dieser amerikanische Kapitalismus, dass der ganz stark dann auch eingehegt werden muss. Und da steht für das 19. Jahrhundert tatsächlich die soziale Ära von Leo dem 13. Und die geht in die Geschichte tatsächlich der US-amerikanischen Politik ein. Und die katholische Kirche bewegt sich dann in den Beginn 20. Jahrhundert, dann aber insbesondere 50er, 60er, 70er Jahre, eigentlich auf diesen Bürgerrechts- und soziale Gerechtigkeitsebenen. Es gibt wunderbare Texte der US-amerikanischen Bischofskonferenz noch aus den 1970er Jahren. Und das bricht dann aus US-amerikanischen politischen Gründen dann ab. Und letztendlich erinnert er mit dieser Wahl, Namenswahl tatsächlich auf an ein Erbe des US-amerikanischen Katholizismus. Also das ist durchaus ein politisches Signal auch jetzt in die aktuelle Situation von der USA. Also mit einem Jahr Oligarchismus, der nur noch mit Milliarden sich Politik kauft und einem US-amerikanischen Präsidenten, wo also sämtliche Werte weg sind, Hauptsache Geld verdienen. Und das ist das, was also immer die Gegenposition beziehungsweise das Feindbild war der katholischen Soziallehre. Und da positioniert er sich eigentlich eindeutig. Also wenn man will, der ist dann in der Hinsicht revolutionär aus Tradition.
Was bedeutet denn vor diesem Hintergrund die Namenswahl für die Zustände innerhalb des römischen Episkopats in den USA?
Ich glaube, ein Problem im Augenblick der USA ist, dass wir sozusagen noch Nachwehen der vorhergehenden Pontifikate. Also ich spreche eher von Benedikt dem 16. Ich weiß nicht, ich habe vorhin etwas geschmunzelt, dass alle von Benedikt begeistert waren von Anfang an. Also ja, ich kenne auch andere Positionen.
Ja, die
Und
Medien
da
sind
gab es
anders.
wirklich
Ja.
Ernennungen, wo dann sozusagen Triggerpunkte des Katholizismus, die dann eher auf Individual- oder sexualethischer Positionierung, also Abtreibung, LGBTQI+ und so weiter, sie positioniert haben, die wurden dann Bischöfe, während die soziale Frage eigentlich völlig untergebuttert war. Also man sozusagen Moraltheologie, katholische Moraltheologie aufgeteilt hat in Individual und Sozial. Und das eine hat man vor sich hergetragen und dann ist man Bischof geworden und das andere ist den Bach runtergegangen. Und das hat zur Spaltung, das hat effektiv, das können wir im Nachhinein jetzt sagen, solche Bischofsernennungen haben zur jetzigen Situation eines gespaltenen Katholizismus, auch eines politisch gespaltenen Katholizismus in den USA geführt. Mit aller Dramatik, dass also, da schreit die eine Hälfte der Katholiken, build that wall, also man soll die Mauer nach Mexiko bauen und die anderen versuchen, die Leute, die darüber kommen, zu betreuen und zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes zu retten, ihr Leben zu
Das würde
retten.
heißen, wenn
Das
im
spaltet, das
Episkopat.
spaltet, das hat gespalten. Und das ist jetzt etwas, wo ich wirklich hoffe, dass Brevis zum Pontifex wird, dass er tatsächlich diese Wunden heilen kann und diese extreme Positionierung bestimmter Teile des katholischen oder des US-amerikanischen Katholizismus, dass er die einhegt beziehungsweise da wirklich Grenzen setzt.
Also in dem Sinne, dass quasi dass diese eine Hälfte, von der du sprichst,
Es
im
ist keine
Episkopat
Hälfte,
in den
es ist
letzten
eine
Jahren
laute, also sie sind sehr
schlechter,
laut, aber es sind
schlechter
die Hälfte.
repräsentiert war, dass das jetzt wieder ein Stück weit die Pendelbewegung zurücknimmt.
Ja.
Stefanie, noch mal zu dir. Du hast dich ja mit dem Sozialpapier der US-Orthodoxie befasst, auch wissenschaftlich. Das ist ein Papier von 2020, also sehr aktuell, von immenser Bedeutung, bei uns kaum bekannt. Ich glaube, Frau Schilling kann da auch gerade mal den Link auf eine schöne Darstellung von Dagmar Heller im Internet einstellen in unseren Chat. Das ist ja ein bei uns unterbeleuchteter Punkt. Da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, in welchem Verhältnis steht diese sozialpolitische Positionierung der Orthodoxie in den USA zu dem, was Johanna Rahner gerade auf der katholischen Seite über die letzten gut 100 Jahre skizziert hat?
Ja, das finde ich spannend, dass besonders bei dieser Thematik die USA eine sehr wichtige Rolle spielt, als Topos, als Ort, überhaupt über solche Dinge wirklich explizit nachdenken zu müssen. Ja, und da ist eben, du hast gesagt, 2020 hat das ökumenische Patriarchat, also es gilt nicht nur als ein Dokument der orthodoxen Kirche der USA, sondern es ist wirklich ein Dokument des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel. Aber man muss ganz klar sagen, das Dokument wurde verfasst von Theologinnen und Theologen, die hauptsächlich in den USA agieren. Und das sieht man auch im Text. Ja, da geht es um Mauerbau, um Migration, also wirklich alle die Themen, die unter der Periode Trump 1 sehr aktuell waren und eventuell wieder aktuell sind werden. Da hat man sich in diesem Dokument explizit damit beschäftigt, wie sieht es eigentlich die orthodoxe Kirche? Und ich muss sagen, ich sehe in diesem Dokument das wirklich erste orthodoxe offizielle Dokument, das nicht von orthodoxen Theologinnen und Theologen der sogenannten Heimatländern verfasst worden ist, sondern wirklich von Leuten, die im Westen geboren oder wenigstens aufgewachsen und tätig sind. Und man sieht den Geist des Dokumentes, ja, ist ein ganz anderer Geist als die anderen Dokumente, die man eigentlich kennt, von der orthodoxen Theologie beziehungsweise die offiziellen Dokumente. Wie gesagt, dieses Dokument beschäftigt sich unter anderem Einwanderung, ja, Mauerbau, wie geht man mit den Menschen um, unter anderem auch ein Novum, dass man sagt, auch was ist mit Sterbehilfe, ja, was ist mit Menschen, die Suizid betreiben, kommen die einfach jetzt alle in die Hölle oder haben wir eine Mitschuld als Kirche, dass Menschen wirklich sich das Leben nehmen, ja, Frauen, Schwangerschaftsabbruch, wie ist es da? Ja, ist dann wirklich nur die Frau schuld, wie das über Jahrhunderte so propagiert worden ist? Oder doch auch der Mann, der Vater oder auch die Kirche, ja, weil sie solchen Menschen nicht unterstützt? Also es sind wirklich sehr, sehr viele Dinge, wo das Dokument erstmal aufbricht mit alten Denkströmen und wirklich der Versuch mit aktuellen, ich würde fast sagen, westlich orthodoxen. Ich sage natürlich immer, die Orthodoxie ist nicht einfach nur eine Ostkirche mehr, sondern sie ist auch eine Westkirche, ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das heißt, dass das Denken nochmal ein ganz anderes wird und der innerorthodoxe Dialog der westlichen Orthodoxie mit der östlichen Orthodoxie ist auch nochmal ein spannendes Feld, das geführt werden muss. Und das ist natürlich besonders, was das Frauenbild angeht, ja, die Rechte von Frauen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der dort auch behandelt wird und der eine Realität vor allem des Westens widerspiegelt, ist, was ist eigentlich mit all den Singles? Also in der Orthodoxie, in der Theologie war eigentlich mehr vorgesehen, man wird entweder Mönch, Nonne oder man heiratet, ja. Es gab keinen anderen offiziellen Lebensstil, wo die Orthodoxie wirklich gesagt hat, das darf man, ja. Und im Dokument wird zum Beispiel auch gesagt, nein, es gibt auch eine andere Lebensform, das Single-Dasein. Es gibt Millionen von orthodoxen Gläubigen, die auch Singles sind und das betrifft vor allem in der westlichen Welt, ja. Und die haben genauso einen Anspruch, ihr Lebensstil als legitim zu betrachten, als die anderen beiden traditionellen Lebensformen, ja. Dann natürlich ein Novum, auch in einem offiziellen Text, wo man sagt, auch Menschen, die homosexuell sind, dürfen nicht vertrieben werden, ja, dürfen nicht gejagt werden. Das war so ein bisschen ein Schlag gegen auch die russische Orthodoxie, muss man ganz klar sagen, wo das stattfindet, vor allem auch in Russland eben. Und wirklich zu sagen, das ist auch etwas, was angeboren wird und dass wir müssen darüber wirklich ehrlich diskutieren. Ja, man kann nicht nur einfach einen Punkt setzen und sagen, so Punkt und aus. Nein, wir müssen wirklich darüber diskutieren, wie wir pastoral mit solchen neuen, alten, neuen Herausforderungen umgehen. Und da ist das Dokument, finde ich, wirklich sehr, sehr ehrlich mit der Realität einerseits, der gesellschaftlichen Realität, vor allem in der westlichen Welt, aber auch mit der orthodoxen Theologie an sich. Und das ist, glaube ich, mal ein wichtiger Punkt, dass wir auch solche Dokumente anschauen, wie die westliche Orthodoxie auf sozialethische Themen reagiert.
Ganz, ganz kurz jetzt noch, wenn du eine Summe ziehst, da sind ja noch mehr Themen drin, es ist ein friedensethisches Kapitel drin,
Genau, genau.
es gibt die Option für die Armen wird stark gemacht.
Genau.
Siehst du eine ökumenische Konvergenz in diesen sozialethischen Fragen, die uns quasi die sich in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten jetzt auch durch das neue Pontifikat noch einmal vertiefen könnte?
Also erstens würde ich sagen, und danke, dass du mich da nochmal drauf ansprichst, ich finde es ein Novum in diesem Text. Ja, dass auch ein Kapitel über Dialog überhaupt drin ist. Also, dass zum sozialethischen Handeln der Dialog ein wichtiger Punkt ist. Ja, auch der interreligiöse und ökumenische Dialog. Und das wurde in keinem sozialethischen Dokument, wenigstens meines Wissens nach, wirklich der Dialog, der interreligiöse und konfessionelle, interkonfessionelle Dialog, als ein sozialethisches, ein sozialethischer Ausdruck gesehen. Und deshalb finde ich das schon mal eine sehr starke Positionierung des Textes und in dem Sinne des ökumenischen Patriarchates, dass erstmal der Dialog eine Basis ist für das sozialethische Handeln in der Gesellschaft. Das würde ich als wirklich unterstreichen, als ein Novum in diesem Text. Und dann natürlich Gemeinsamkeiten. Ja, ich glaube, in den ethischen Grundsatzfragen ist zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche gibt es sehr, sehr wenige Unterschiede. Also ich glaube, da wird man sehr, sehr viele Brücken finden können in diesen sozialethischen Themen. Wir haben es ja schon angesprochen, auch was das Einwanderungsthema angeht, ja, was die Vertreibung von Minderheiten angeht, ja, den Schutz von Minderheiten angeht. Da werden wir, glaube ich, in Zukunft aber sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten finden und ich glaube, sehr einfach zusammenarbeiten können.
Johanna, nochmal an dich weitergereicht. Würdest du das ähnlich einschätzen, aber dann nochmal konkretisiert? Du hast vorhin so zwei Modelle von Katholizismus, zumindest innerhalb der US-amerikanischen katholischen Kirche, beschrieben. Würde das Modell, von dem man herausgehört hat, dass es dir das Sympathischere ist, vielleicht so eine ökumenische Konvergenz auch stärken können, innerkirchlich?
Also ich gehe davon aus, tatsächlich, also nicht nur aufgrund dieses Dokuments, sondern das hat sich ja auch unter dem Pontifikat von Franziskus schon abgezeichnet, dass in gewissen global ethischen Fragestellungen, also Sozialethik, politisch Fragestellungen, auch was sozusagen die ganze Menschheit angeht, ne, Fratelli Tutti ist da ein zentraler Punkt, aber auch Laudato Si, wo ja Bartholomäus am Anfang wirklich ausgiebig zitiert wird auch, dass sich da einfach sozusagen gemeinsame aus dem eigenen christlichen Fundament heraus gemeinsame Handlungsoptionen ergeben und damit die Synergien tatsächlich ökumenisch da sind. Und es ist ja eine Entwicklung jetzt des letzten Pontifikats und die setzt sich jetzt nicht nur in Namensgebung, sondern die einzelnen schon symbolischen Akte sind da deutlich, ne, dass also Moraltheologie und Ethik katholisch eben nicht nur individual Perspektive ist, also Abtreibung und Homosexualität, sondern ganz massiv die sozialethischen Fragestellungen, die globalen sozialethischen Fragestellungen bis hin zum Frieden, der jetzt im Augenblick wirklich das Thema ist, zentral sein werden. Also nicht ein halbierter Katholizismus und eine halbierte Ethik, sondern jetzt endlich mal wieder das Gesamte und dann die Punkte auch, die wirklich wichtig sind, in den Mittelpunkt. Und ich erlebe auch jetzt, in diesem Dokument kann man es deutlich lesen, die anderen Themen, die umstritten sind, werden jetzt aber im Diskurs geöffnet. Nach dem Motto, wir müssen uns darüber unterhalten, weil es da auch innerhalb der eigenen Konfession und aus guten Gründen, theologischen Gründen, auch unterschiedliche Positionierungen geben kann. Wir müssen da differenzieren, dass das geöffnet wird auf dem Bereich. Also die eine Hälfte ist nicht sozusagen, wir haben eine Doktrin und nach dieser Doktrin gilt, sondern da wird der Diskurs eröffnet. Und vielleicht gilt für diesen Diskurs dann da tatsächlich auch der Satz, Lehramt ist dann eine Suche nach Wahrheit, die alle einein. Das wäre ja auch mal ein Beispiel dafür. Und das andere ist, wir haben einen politischen Auftrag. Also eben, Christentum ist nicht nur beten, auch wenn das manche Politikerinnen und Politiker auch bei uns denken, sondern es ist tatsächlich auch politisches Handeln und zwar aus dem Glauben heraus. Und da, also wenn ich dann Brevis tatsächlich in den US-amerikanischen Katholizismus hineindenke, denke ich, dass er wirklich für eine bestimmte Position, die es Gott sei Dank auch nicht nur die Hälfte, sondern mehr als die Hälfte in den USA ausmacht, die nur nicht so lautstark tönt und vielleicht nicht so viel Geld hat. Das ist auch nochmal so ein Argument, dass er die repräsentiert. Und da ist er also nicht nur nach sozusagen in andere Weltteile innerhalb der katholischen Kirche anschlussfähig, sondern auch bei den anderen Konfessionen anschlussfähig.
Also da geht es im Grunde gar nicht jetzt darum, eine der Positionen zu stärken, sondern ein Modell von Vielfalt. Legitimer Vielfalt im Inneren
so
und den Umgang
mit
verschiedenen Positionen quasi.
Vielleicht ganz kurz dazu.
Ja?
Also der Text des ökumenischen Patriarchats, ja, hat ja den Titel Auf dem Weg hin zu einem Sozialethos. Ja, es ist jetzt nicht einfach zu sagen, so, das ist es jetzt und ihr müsst es jetzt alle befolgen, Punkt und aus. Es ist wirklich ein Vorschlag, einen Weg zu bilden, wirklich auch im Dialog. Und dadurch, dass der Dialog auch betont wird, bin ich mir sicher, auch im Dialog interkonfessionell, ja, zu sagen, wir müssen einen gemeinsamen Weg beschreiten hin zu einem gemeinsamen Sozialethos. Und deshalb auf den Weg hin. Also es ist nicht einfach nur Sozialethos der orthodoxen Kirche, ja, Punkt und aus. Nein, es ist ein Weg, den wir gehen. Ja, und daher sind die gesellschaftlichen Debatten, Frieden ein ganz, ganz wichtiges Thema der Zeit, auch für die Orthodoxie. Also wie wir wissen, spaltet sich ja gerade die Orthodoxie genau an dieser großen Frage, ja, zwischen der slawischen Welt und der übrigen Orthodoxie. Und das sind große Themen, die innerhalb der Orthodoxie auch sehr stark diskutiert werden, beziehungsweise auch werden müssen, ja, da wo es nicht gemacht wird, weil das explosiv ist. Das sind explosive Themen, die mit Ideologie zu tun haben, Nationalismus zu tun haben, ideologische Grundeinstellungen, also wirklich große Themen, die wir einerseits innerhalb der Orthodoxie, aber wir sehen auch gerade ökumenisch, da wo das innerhalb der Orthodoxie nicht klappt, dass es vor allem in der Ökumene klappt, ja. Also, dass zum Beispiel jetzt der Patriarch, der ökumenische Patriarch in Rom bei der Intronisation des Papstes war, aber bei seinen Kollegen in Moskau nicht sein kann, ja. Also, in dem Sinne sieht man, wie sehr Ökumene der letzten Jahrzehnte, des letzten Jahrhunderts wirklich auch Fortschritte gemacht hat. Unglaubliche Fortschritte einerseits. Ich bin schon sehr gespannt, wie das auch weitergehen wird.
Vielen Dank. Da sieht man doch, dass wir eine große Konvergenz haben, auch ökumenisch zwischen euch beiden, was die Einschätzungen der Chancen und der Hoffnungen betrifft. Ich gucke auf die Uhr, wir haben zwei Drittel der Zeit rum. Ich möchte jetzt gerne in die Fragen gehen und ich lade auch jetzt schon mal ein, sich Fragen zu überlegen und dann zu melden. Ein Handzeichen sehe ich schon ganz kurz noch in einem Satz von euch beiden. Was ist euer persönlicher Lackmustest, woran wir in den nächsten Wochen erkennen können, ob dieses vor uns liegende, vielleicht 20 Jahre währende Pontifikat für die Ökumene ein gutes wird?
Ich glaube, es ist die Frage der Synodalität. Also es war ja anberaumt, dass sozusagen die Weltsynode in eine dritte Runde geht. Und das steht noch aus, das zu bestätigen. Und da wäre für mich tatsächlich die Frage, kommt das als erstes? Und zum Zweiten, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, er ist ausgebildeter Kirchenrechtler auch, dass er diese Notwendigkeit, Prozesse und Haltungen auch irgendwie durch Strukturen, also diese typisch deutsche angebliche sozusagen Haltung, dass man halt auch Strukturen braucht und Regelungen, dass er die vielleicht auch einführt. Und das wäre für mich tatsächlich ein Punkt. Und wie vorhin schon erwähnt, wenn es dann nach innen funktioniert, wird es auch nach außen funktionieren.
So besser, ja.
Ja, also dem will ich mir einerseits anschließen, auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, was für mich interessant wäre und auch sehr wichtig für die Ökumene, inwieweit er, beziehungsweise dann auch Rom insgesamt, es schafft, Dogmen neu auszulegen, damit man überhaupt Synodalität oder auch andere Schritte machen kann, weil das diese Herausforderung wird dann der neue Papst haben, beziehungsweise Rom haben. Wie schaffe ich es, trotzdem festzuhalten an dem, was als Dogma gilt, aber trotzdem da einen neuen Wind, beziehungsweise eine neue Interpretation zu geben, Das glaube ich, das ist meines
Erachtens. Vielen Dank. Dann beschließen wir hiermit quasi das offizielle Interview und ich öffne jetzt in den Saal, hätte ich bald gesagt, also in die gesamte Zoom-Sitzung hinein. Und damit rufe ich jetzt gerne auf und lade nochmal zum Handzeichen ein. Ich sehe bereits eine Meldung von Frau Kutschera und wenn Sie mögen, schalten Sie sich das Mikro frei oder kriegen es freigeschaltet und dann bitte schön stellen Sie Ihre Frage.
Ja, ich wollte angesichts dessen, was sich so die letzten Tage und Wochen vor meinem optischen Auge abgespielt hat, eine Frage einer Freundin weitergeben. Und das ist jetzt kein Ausweichen. Die hatte mir das wirklich gestellt. Ich war erst verblüfft und dann dachte ich, es ist eine Frage. Brauchen wir das Papstamt noch? Und zwar, ich möchte nicht alles in Rom umstoßen. Ich finde es auch gut, einen Vertreter zu haben oder einen, der wie jetzt eine Art Weltgewissen auch ab und zu mal herauslässt, wo die ganze Welt Regeln folgt, wo ich nur noch den Kopf schüttle als Christin. Aber haben wir uns nicht durch eben zu harte Strukturen schaffend, in Anspielung auf Frau Professorin Rahne, da wirklich riesige Beine gestellt? Also bei mir ist es noch weitergreifend Mariologie, wo ich inzwischen meine Fragen habe. Aber erstmal würde es nicht auch reichen, wenn einer in einem Kardinalskollegium eine führende Stimme hat, wie ein, ich karikiere jetzt, ein Chef in einer Firma, der auch kompetent ist. Aber brauchen wir dieses überirdisch verkleidete, mit ich weiß nicht welchen Zeremonien des Mittelalters gleichgeschalteten Priestern in alle den gleichen Gewändern? Also da frage ich mich wirklich, was ist Götzenverehrung? Vielleicht bin ich da ein bisschen lutherisch angehaucht, aber ich bin eigentlich sonst ganz gut katholisch. Ja, ich wollte einfach mal die Frage in den Raum stellen. Brauchen wir diese Form von Papstamt? Man kann es ja auch hinterher anders nennen. Brauchen wir das noch?
Das war jetzt ein anderer Akzent am Ende. Brauchen wir diese Form noch, als brauchen wir das Papstamt noch? Ihr könnt euch aussuchen, welche der beiden Fragen ihr antworten wolltet, wer zuerst möchte.
Sagen wir es mal so, mit bestimmten Formen habe ich auch Probleme. Und zwar zentral, also nicht nur als Frau in der katholischen Kirche, wenn da halt dann 133 Männer wählen, ist halt so, denke ich, wo ist die andere Hälfte? Aber das mal dahingestellt. Das ist immer so eine theoretische Sache. Jetzt haben wir das Ding schon. Jetzt müssen wir halt was Vernünftiges draus machen. Und ich glaube, so die Idee, die Sie ja auch eingespielt haben, dass einer sozusagen das Weltgewissen oder aus christlicher Positionierung auch sozusagen der Welt ins Gewissen reden kann und das auch als Repräsentationsfigur machen kann. Ich glaube, das ist eine Funktion und da laufe ich, glaube ich, in der Ökumene offene Türen ein, weil die entsprechenden Texte auch da sind, dass man sich eine solche Funktion des Bischofs von Rom gut vorstellen kann. Das ist unbenommen. Aber ich teile mit Ihnen so die Inszenierungsfrage. Also, ich schrecke jedes Mal zusammen, wenn ein neu gewählter Papst mit der Floskel Annuntio vobis gaudium magnam. Also, das ist eine christologische Metapher und das hat beim Papstamt nichts zu suchen. Aber das gehört halt zur Inszenierung dazu. Und da würde ich sozusagen, wenn man das mal einholen kann, inklusive des 19. Jahrhunderts und der Dogmatisierung dort, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
Dann sehe ich Georg Fahren schon unter den Teilnehmenden, die sich mit einer Frage melden möchten. Bitte sehr.
Ja, danke schön, lieber Achim. Vielen Dank auch für das Format. Total spannend. Ich würde gerne mal eine Einschätzung hören. Stichwort, die Gruppe der Kardinäle ist weltkirchlicher geworden und die beiden, jetzt der Amtierende und der Vorgänger, sind beide aus einer Ordensgemeinschaft heraus sozusagen auch gewählt worden. Kann das ein Zusammenhang sein? Also ist es gegebenenfalls ein Vorteil bei der Kandidatenfindung, wenn man eben dieses Weltkirchliche über die Verankerung in einer Ordensgemeinschaft auch mit einbringt, oder ist es ein Zufall, das Ergebnis?
Wer mag antworten?
Ist eigentlich eine binnenkatholische Frage. Ja, klar. Ich glaube, die Beobachtung ist nicht ganz falsch. Ich habe sie auch schon so gehört, dass sie natürlich, wenn sie in einem international unterwegs seienden Orden sozusagen integriert sind, auch in Leitungsfunktionen da integriert sind, dass sie natürlich das, was sozusagen in der großen katholischen Kirche sich an kulturellen Differenzierungen und Spannungen, Diversität abbildet, im eigenen Orden ja schon drin haben. Und dass sie damit schon umgehen gelernt haben, wenn sie in Leitungsposition sind. Und dass das nochmal eine Kompetenz ist, die gegebenenfalls für ein Papstamt dann auch wichtig ist, das ist eigentlich offensichtlich. Und dementsprechend, wenn sie dann mit so einer Ordensstruktur im Hintergrund, mit Internationalität, man nennt ihn ja auch den Kosmopoliten, also Prevost, dass er wirklich so aus unterschiedlichen Kulturen, Peru, Lateinamerika, USA etc., dann das eigentlich in seiner Person schon integriert. Ich glaube, da ist beides gehört zusammen und beides ist für das zukünftige Papstamt, also Ausübung des Papstamtes, nicht nur binnenkatholisch, sondern nach außen hin, glaube ich, höchst relevant. Weil wir ja nicht nur sozusagen innerhalb der katholischen Kirche unterschiedliche Kulturen haben. Das erweitert sich ja nochmal, wenn man das ganze konfessionelle Spektrum mit betrachtet.
Dann habe ich gerade noch Michael Martin über auf der Liste gesehen, hat, glaube ich, zurückgezogen.
Nein, hat nicht zurückgezogen. Ich weiß nicht, warum das weg ist.
Dann bitte, sehr,
Ja,
sehr gerne.
herzlichen Dank. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu den Äußerungen zum katholischen Lehramt. Sie haben es ja ganz kurz benannt, Frau Rana, vom 17. Mai, dass das katholische Lehramt in einer anderen Weise wahrgenommen werden muss. Diskursmäßig, dass da nichts festgelegt ist, dass es nicht starr ist, dass es lernfähig ist. Das erinnert mich doch stark an Communio Sanctorum und an die Bezeugungsinstanzen. Darüber ist es ja ganz ruhig geworden in der ökumenischen Debatte. Welche Chance sehen Sie, dass diese verschiedenen Bezeugungsinstanzen zusammen mit dem Lehramt nochmal in die Diskussion gebracht werden und daraus nochmal ökumenische Chancen sich entwickeln?
Also mich
Bitte,
direkt auf
Johannes.
Communio Sanctorum ansprechen. Das Dokument hatte ja das Problem, dass anschließend der Hammer erst kam mit Dominus Jesus und das vollkommen untergegangen ist.
Richtig.
Da sehen Sie auch sozusagen die zwei Seelen in der Brust von Ratzinger, würde ich fast schon sagen. Also das ist einfach bis ans Ende dieses Pontifikats ja nicht ausgeglichen gewesen. Also das hat nicht nur mit persönlichen und Amt, sondern das war einfach sozusagen diese Dialektik in der Positionierung. Ja, Sie haben recht, aber deswegen würde ich gerne jetzt sozusagen dem ökumenischen Kollegen das Wort überlassen. Wie wirkt denn das nach außen, wenn solche Differenzierungen, auch was die Lehre angeht, dann möglich wären? Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Das wäre doch eine Option, also die nicht nur binnenkatholisch wichtig ist.
Ja, natürlich. Also die Interpretation des Dogmas und inwieweit man das Dogma dann interpretieren muss und soll. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Obwohl ich zugeben muss, es ist für die orthodoxe Kirche, und ich glaube, da haben wir wirklich eine unterschiedliche Auffassung, was Dogma wirklich ontologisch von Grund auf ist. Also in der orthodoxen Kirche werden ja nur Sachen dogmatisiert, die wirklich heilsrelevanten Charakter haben. Also in der Christologie, in der Triadologie und so weiter. Also man könnte sich in der orthodoxen Kirche nie vorstellen, ein Amt an sich, also auch ob das, wenn das der ökumenische Patriarch ist oder wie auch immer, ja, zu dogmatisieren und ihm besondere Befugnisse zu geben für die Kirche. Das wäre für das orthodoxe Verständnis des Dogmas unmöglich. In dem Sinne muss man erstmal wirklich ökumenisch, glaube ich, dran gehen zu sagen, was ist überhaupt Dogma? Und da sehe ich eventuell eine Lösung. Wenn wir wirklich sagen, die katholische Kirche versteht unter Dogma was ganz anderes als die orthodoxe, ja, dann kann man wirklich sagen, ja, dann ist es für die Orthodoxie verständlich, dass man da dogmatisch, ja, in der katholischen Kirche andere Interpretationen zulässt. Innerhalb der Orthodoxie aber ist sowas nicht möglich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also was dogmatisch festgesetzt sind, weil es gleich heilsrelevant ist, ist eine wirkliche größere Interpretation, Auslegung ja, aber wirklich eine Neuinterpretation über das christologische Dogma, über das pneumatologische und so weiter eigentlich nicht möglich, ja. Aber da ist es wirklich die Nuancen der Unterschiedlichkeit des Dogmenbegriffs nochmal aufzuzeigen und dann wirklich eine Chance darin zu sehen, dadurch, dass es was anderes ist oder beziehungsweise nuanciert anders ausgelegt wird und gelebt wird, dass man wirklich sagt, ja, also in dieser Interpretation des Dogmas können wirklich Neuinterpretationen zugelassen werden und die sind auch legitim.
Vielen Dank für diese Antworten. Ich hoffe, Martin, das hat Sie zufriedengestellt. Wir haben ja auch bei uns übrigens in der katholischen Kirche sind ja nicht die kernchristologischen Dogmen aus der Antike in Frage, sondern sowas wie eben die Dogmatisierung der Unfehlbarkeit und des Jurisdiktionsprimats von 1870 zum Beispiel. Christian Weißner wäre der nächste in der Rednerliste und ich glaube, dass wir die dann auch schon fast schließen müssen. Also wenn jemand noch was fragen möchte, gerne das Handzeichen jetzt, dann kann ich mich beim Zeitmanagement darauf einstellen.
Ja, grüß Gott aus Dachau. Sie hatten, Herr Dr. Butter, eben also nach vom Lackmustest gesprochen. Die Frage ist, wie könnte man sich einfach vorstellen in der Frage der Frauen, der Frauenämter, der Frauenbeteiligung, weil da ja wirklich, ich sag mal, innerhalb katholisch zu den Kirchen der Reformation und auch zur Orthodoxen ja ganz große Gräben anscheinend noch da sind. Wie könnten wir einfach fantasievoll einfach mal denken, wie könnte so ein Weg geschaltet werden? Das wäre meine Frage.
Das ist wahrscheinlich eine Frage, die an beide geht, wenigstens kursorisch, denn da würde mich natürlich auch interessieren, zum Beispiel im Sozialpapier der US-Orthodoxie oder an anderen Quellen, wo da in dieser Frage so etwas wie Bewegung aufkommen mag, könnte, ist.
Gut, in der Orthodoxie wird natürlich das Diakonat der Frauen nicht nur diskutiert, sondern im Patriarchat von Alexandrien, ja, und ganz Afrika wird es auch praktiziert, dass Diakonissinnen zugelassen sind. Es ist sogar ein Bischof den Schritt gegangen, eine wirkliche Diakonissinnenweihe zu machen, wie man das auch für einen Diakon macht, also ganz liturgisch ausgelegt hat, ganz nebenbei gemacht, weil innerhalb der Orthodoxie eigentlich mehr der Konsens existiert, das muss ich auch sagen, dass das Diakonissinnenamt nicht so sehr ein liturgisches Amt ist im Sinne der Mitwirkung im Gottesdienst, sondern ein sehr pastorales Amt. Da muss ich aber auch sagen, wenn wir das mit der katholischen Kirche vergleichen, ja, weil ich habe hier und dort immer vieles gelesen, die Orthodoxie geht dem Diakonissinnenamt entgegen und so weiter und so fort. Da muss ich Ihnen aber auch sagen, was eine Diakonissin in der orthodoxen Kirche darf jede Pastoralassistentin in der katholischen Kirche machen. Ja, also zum Beispiel in der orthodoxen Kirche darf zum Beispiel den Kelch oder die Kommunionsausteilung wirklich nur der Priester machen, beziehungsweise Diakon. Und dass man hier sozusagen der Diakonissin erlaubt, in Krankenhäuser zu gehen, die Kommunion zu spenden, vor allem jetzt in Afrika, ja, da ist die größte Notwendigkeit dafür. Das ist etwas, was geschieht. Aber man muss auch ganz klar sagen, außer diesem einen Fall, der wirklich in Afrika geschehen ist, ist es in der Orthodoxie an sich das Diakonissinnenamt in der übrigen Orthodoxie so eigentlich nicht durchgesetzt, beziehungsweise es wurde nicht rezipiert, obwohl es theologisch Und da gibt es eigentlich einen Konsens, erlaubt es, ja, aber es wurde noch nicht rezipiert und man ist gerade dran zu sehen. Wie gesagt, in Afrika gibt es eine Rezeption, in den anderen orthodoxen Ländern nicht so sehr. Und da muss ich Ihnen auch sagen, das ist in der Orthodoxie meistens so. Wissen Sie, es ist in der Orthodoxie eigentlich so, dass erstmal die Strömung von unten kommen muss. Es muss wirklich ein Wille von unten existieren, der Druck macht. Und dann erst kommt die Hierarchie oder die Entscheidungsträger und die sagen, ja gut, es ist eine Praxis und wir propagieren das. Und diesen Druck von unten, den haben wir bis jetzt nicht, muss man ganz klar sagen.
Mhm. Johanna, möchtest du zu der Frage noch etwas sagen? Sonst würde ich.
Ja, ich glaube, da sind beide großen Kirchen im Augenblick noch unterwegs. Aber ich würde Herrn Weißner zustimmen. Es ist tatsächlich, also zumindest aus bestimmten Kulturbereichen der katholischen Kirche, eine Entscheidungsfrage, wo sich dann tatsächlich das Profil dieses Pontifikats dann auch abzeichnen wird. Und ich glaube, der Druck ist weltweit jetzt so groß, dass er um eine zeitnahe Entscheidung nicht drumherum kommt. Er kann das noch mal vorbereitend sozusagen in der jetzt wieder noch mal dritten Sitzung der Weltsynode das noch mal durchlaufen lassen. Aber ich glaube, das ist jetzt kein deutsches Thema. Das wissen wir schon lange. Es ist auch nicht mal sozusagen Kirchen des Nords gegen Kirchen des Südens, sondern es kommt jetzt so viel Druck von der Basis aus allen Kulturbereichen, weil die Frauenfrage eben kein binnenkatholische Frage, sondern eine Frage tatsächlich von Gesellschaftsstruktur, um nicht den Begriff der Menschenrechte jetzt ein bisschen zu überstrapazieren. Also das ist eine so offensichtliche Herausforderung, wo sich katholische Kirche wirklich positionieren muss, dass er da nicht drum rumkommt. Und da ist nochmal der Unterschied, das gebe ich gerne zu in der Diskussion, dass das liturgische Selbstverständnis und die Art der liturgisch-theologischen Performance ist unterschiedlich katholisch und orthodox. Also damit kann man auch die Frage, die Frauen als Diakoninnen nicht unbedingt vergleichbar machen, sondern bei uns wäre es tatsächlich in unserem Kontext mit unserem Theologie- und Liturgieverständnis ein entscheidendes Zeichen, was sozusagen das kirchliche Handeln also das Handeln von Frauen als kirchliches Handeln, als Zeugnis und damit als amtliches Tun von Kirche angeht. Aber das ist in der Orthodoxie eine ganz andere Ebene. Also das würde man wieder Äpfel mit Birnen vergleichen, so ähnlich wie mit dem Dogma-Begriff, ja, den wir vorhin schon hatten.
Jetzt haben wir 2 Minuten vor eins und ich wollte eigentlich um ganz kurze Schlussstatements bilden. Da sehe ich gerade, Slavko Kessler hat sich noch gemeldet. Herr Kessler, das geht nur, wenn die Frage 15 Sekunden und nicht länger dauert. Sonst, sonst halte ich mein Zeitmanagement nicht ein. Mögen Sie ganz schnell? Da sehe ich jetzt keine Bewegung. Dann von euch beiden noch die herzliche Einladung, einen Schlusssatz zu sagen, wenn etwas noch gesagt werden soll, was nicht zur Sprache kam bisher, uns mitgegeben werden soll auf den Weg in die nächsten Wochen, wo wir ja noch mit Thomas Söding und Annette Schavan und Schwester Katharina Ganz und weiteren, vielleicht auch Kardinal Marx ist angefragt, sprechen können. Bitte sehr.
Ich fange mal an. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend und ich bin gespannt, was sich entwickeln wird. Und die üblichen 100 Tage, wie in der Politik auch üblich, sozusagen und vorauszusetzen, die werden dann auch ein paar Signale schon setzen und ansonsten jede Menge Arbeit zu tun. Ich wollte den Job lieben haben.
Danke sehr. Herr Stefanie, deine Schlussbemerkung.
Ich wünsche mir, und das wünsche ich natürlich vor allem auch dem Papst, dass er da viel Kraft und Mut und vor allem Heiligen Geist hat, wirklich die Schritte, die wichtig sind, auch zu tun für die Zukunft, auch ökumenisch vor allem. Und in einer Welt, die wenigstens in der westlichen Hemisphäre auch immer nicht christlicher wird, ob das sozial ist oder auch bevölkerungsmäßig, und da wirklich Zeichen zu setzen, dass mit einer wirklich Evangelisierung, eine ontologische Evangelisierung stattfinden kann und mit wirklich Schritten und Überzeugungskraft. Das wünsche ich eigentlich uns allen Christinnen und Christen und in dem Sinne jetzt auch vor allem dem neuen Pontifex, dass er das schaffen wird.
Ja, dann vielen Dank, nicht nur für dieses Schlussstatement, sondern dafür insgesamt, dass ihr euch und meinen Fragen gestellt habt, aber auch dann den Fragen der Teilnehmenden. Es sind nicht alle Fragen zu Wort gekommen, nicht nur die von Herrn Kessler. Ich denke, noch andere sind in unseren Köpfen. Es bleibt spannend, Johanna, hast du gesagt. Deshalb machen wir auch noch einige Wochen weiter. Die Termine kennen Sie oder wir blenden sie gleich nochmal ein. Sonst finden Sie alles auch auf unserer Website. Und ich hoffe, wir sehen uns an einem der nächsten Mittwoche um 12 vielleicht sogar wieder. Und ansonsten lade ich Sie auch ein, die Dinge in unserer Mediathek nachzusehen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank an alle. Tschüss.
Tschüss.
Schönen Mittwoch noch.
Danke.
Thank you.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.